Wir setzen fort mit der Bibelbetrachtung und werden jetzt nicht viele Verse heute lesen, aber das ist so der Abschnitt, der den Gedanken nochmal zusammenfasst oder zusammenhängend mit dem vorigen ist. Und dann, das ist 1. Thessalonicher Kapitel 4, die Verse 9 bis 12. Können wir jetzt mal gemeinsam lesen. Was aber die Bruderliebe betrifft, so habt ihr nicht nötig, dass wir euch schreiben, denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, einander zu lieben. Denn das tut ihr auch allen Brüdern gegenüber, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, Brüder, reichlich zuzunehmen und euch zu beeifern, still zu sein und eure eigenen Geschäfte zu tun und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir euch geboten haben, damit ihr ehrbar wandelt vor denen, die draußen sind und niemand nötig habt. Ja, das Wort ist vor uns. Vielleicht auch, dass man es mitliest in seine persönlichen Bibel. Will ich ermutigen, Geschwister, so wie wir das im Korintherbrief lesen, wenn jemand spricht und dann kommt dem anderen ein Gedanke, dann wollen wir dem aussprechen, wollen wir dem mitteilen, wollen wir einander hier damit bereichern und erbauen. Dann spricht einfach, meldet euch und teilt das mit, will ich doch immer wieder neu dazu ermutigen. Ja, der Zusammenhang mit dem Abschnitt, den wir bis jetzt betrachtet haben, ab Kapitel 3, da beginnt der Gedanke schon, ist ja die Heiligung und dass es der Wille Gottes ist. Und es geht sehr direkt um das Leben als gläubiger Mensch des Evangeliums, als Menschen des Neuen Testaments. Und wir haben da gelesen, dass wir uns abkehren sollen von der Unzucht, von der verführerischen Leidenschaft und aber auch immer nicht nur das Enthalten von etwas, sondern auch der Ruf zum Guten, zu mehr Gutes, ist in diesen Abschnitten für uns das werden wir gleich nochmal in der zweiten Folie sehen. Das war so ein Gedanke, wenn wir es sehr zusammenfassend sagen würden. Die Zunahme an Gott gewirkter wohlgefälligen Lebenshaltung. Das ist der Abschnitt, den wir heute hier als sehr zusammenfassenden Gedanken haben werden. Es geht um eine Lebenseinstellung, die auch von den dass der gläubige Mensch dann auch so leben kann, dass es für die Welt nicht heißt, das sind nicht ehrenhafte Leute. Und so werden wir einzelne Gedanken hier gleich gemeinsam betrachten. In der letzten Bibelarbeit, da habe ich mich nicht deutlich genug ausgedrückt und deswegen kann da bei einem dem anderen auch noch offene Fragen sein. Da können wir gerne noch drauf zurückkommen, spricht mich an. Aber sagen wollte ich nur mehr, dass wir in dem Streben nach mehr und besser werden, dass wir das nicht ohne Jesus tun. Das ist so, was mein eigentlicher Herzensgedanke war. Dass es nicht eine reine menschliche Anstrengung wird, ohne die Kraft des Evangeliums und ohne Jesus. Auch hier haben wir jetzt wieder ein Ruf, ein Wort, das das direkte Leben der Christen betrifft. Und das ist auch hier wieder in unserem Abschnitt eine Hinwendung zu Bruderliebe und eine Abkehr von einer falschen Geistlichkeit. Warum falschen Geistlichkeit? Das ist jetzt vielleicht nur eine Vermutung, aber wir werden das noch einmal genauer betrachten, wenn wir die einzelnen Verse uns lesen, weil dieses Thema noch einmal im zweiten Thessalonicher Brief aufgegriffen wird, dass da die starke Mahnung ist, man soll die irdische Arbeit nicht aufgeben. Und deswegen die falsche Geistlichkeit in dem Sinne, dass wenn man vom Evangelium an die, zum Beispiel, an das baldige Ende der Welt denkt, dann kann da was aufstehen, dass man dann sagt, dann braucht ja das alles nicht mehr, dann ist ja das bald alles sowieso sinnlos und das ist eine Abwertung des irdischen Lebens und hier hatte Paulus vielleicht deswegen diese Korrektur reinbringen müssen. Und deswegen ist hier ein Ruf zur Abkehr und ein Ruf zu hin, zu Bruderliebe. Diese beiden Gedanken spricht er hier an. Es kann sein, dass die Frage nach der Bruderliebe eine Frage war, weil die Gemeinde hat ja nach der Unterweisung von Paulus noch einen Besuch bekommen von Timotheus und der ist ja wieder, hat Paulus danach getroffen und das kann sein, dass das eine Frage war, weil so formuliert Paulus einfach oft Antworten in seinen Briefen an die Gemeinden. Wenn die etwas fragen, dann formuliert er das oft so. Was aber die Bruderliebe betrifft, das hört sich so an, als ob sie was gefragt hatten, vielleicht mit Timotheus eine Unterhaltung gewesen und dass er jetzt stärker darauf eingeht. Und so macht er das in einigen seinen Briefen, dass er Fragen so beantwortet. Bruderliebe ist ein besonderer Ausdruck in der Sprache des Evangeliums. Es ist ein besonderes Wort und es spricht das an, was man in der Familie kennt, wenn Geschwister sich mögen. Und das wird hier nicht diese Streitsituationen beleuchtet, sondern aus dem gegebenen Normalzustand, dass Geschwister, ohne dass man da groß eine Arbeit für tut oder sie sehr groß dazu bewegt, ist das einfach da. Wie oft haben wir eine Liebe zu den Geschwistern, ohne dass wir die erklären können, nicht wissen, wo die herkommt. Die ist als ein Begriff für viele Menschen verständlich, wenn wir sagen, Geschwister in der Familie lieben sich. Das ist nichts Ungewöhnliches. Das ist etwas von Gott Gegebenes. So verstehen wir das in dem Alltäglichen. Und dieses Wort, die Geschwister oder die Brüder liebend, das ist ein zusammengestelltes Wort, das wird hier auch so verwendet. Es ist ja ein interessanter Ausdruck und der bringt uns bestimmt zu einer Frage, warum schreibt der Paulus hier, darüber habt ihr gar nicht nötig, dass wir euch schreiben. Und nicht nötig haben, Dieser Ausdruck, den finden wir auch bei Johannes. Einmal im ersten Johannesbrief, wo es heißt, ihr habt das gar nicht nötig, dass euch jemand überhaupt belehrt, denn die Salbung, die ihr bekommen habt, als die Gabe, Gnade des Heiligen Geistes, die wird euch in allen Dingen unterweisen. So dieses nicht nötig haben zu belehren, finden wir sonst nicht oft im Neuen Testament, aber diesen Ausdruck gibt es auch noch außerhalb von Paulus seine Schriften. Wenn wir uns die Frage stellen, warum sagt ihr hier über die Bruderliebe, brauchte man euch eigentlich gar nichts sagen, dann antwortet Paulus das selber und sagt, deswegen nicht, weil ihr von Gott selbst gelehrt seid, das zu tun. Vielleicht hilft uns das, wenn wir das auch so verstehen, dieses hier von Gott gelehrt sein, dass es so wie etwas ist, was so eng zu dem Evangelium, zu der Lehre Gottes, zu dem Wesen Gottes gehört, dass das mit jeder Verkündigung, in welcher Form die auch geschieht, dass das immer ein Teil ist von dieser Botschaft Gottes. Und deswegen gehört die so eng dazu, dass die eine Selbstverständlichkeit ist. Jesus erinnert daran. Die Apostel sprechen das in jedem Brief an, als etwas ganz Besonderes, dass die Gemeinde außer der Liebe, die sie zu allen Menschen haben, die Liebe untereinander noch was ganz Besonderes ist. Und Jesus hat ja das sogar als neues Gebot seinen Jüngern gegeben. Und fragen ja uns etliche Mal auch, was ist da, warum heißt das neu? Dieses Gebot, den Nächsten zu lieben, ist ja schon in den 10 Geboten verankert. Da steht ja das schon mit drin. Warum ist das neu? Jesus und einige Gedanken darüber, dass man vielleicht an dem Maßstab, war das doch ein ganz neuer Maßstab. So den Zusatz, den Jesus da sagt, den ist wichtig vielleicht zu beachten. An diesem Lieben einander, als er den Jüngern das sagt, dann sprach er gerade über diese Bruderliebe und sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Und das war hier neu, wie ich euch geliebt habe. Im Alten Testament sind wir Menschen oft selber der Maßstab. Oder wir übernehmen das so. Denn da hieß es, deinen Nächsten wie dich selbst. Da messen wir das oft an unserem Liebeswesen. Aber hier heißt es von Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Und er erklärt das auch und sagt, die größte Liebe, die ein Mensch erweisen kann, ist, dass er sein Leben gibt. Und somit ist die Bruderliebe auch hier nochmal wieder doch eine Erinnerung, obwohl er sagt, das habt ihr, ihr tut das auch, ihr seid von Gott gelehrt, das zu tun. Und vielleicht ist das auch dieses von Gott gelehrt, mit dem Wort ausgedrückt, was er mal an die Römer schrieb und sagte, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen durch den Heiligen Geist. Deswegen ist das etwas, Geschwister, was wir ja auch kennen. Ich glaube nicht, dass ihr jetzt ungläubig schaut, sondern sagt, das kenne ich, das weiß ich, was das ist. Die Liebe zu Kindern Gottes zu haben, Das ist etwas, was uns auch mit dem Glauben an den Herrn Jesus mitgegeben ist. Und ich finde, das sind sehr, sehr bedeutende Worte. Auch als Jesus mal das neue Gebot, wie er das nannte, oder die Wiederholung des Gebotes von der Unzertrennlichkeit der Ehe, dass man die Ehe nicht gefährden soll. Und das Thema war ja hier auch, die Heiligung, zur Heiligung gehört ein reines Geschlechtsleben, dass er gesagt hat, Ehebruch zerstört, das vernichtet das, diese Einheit. Und wenn Menschen auch noch nicht die Ehe brechen, aber eine Scheidung im Leben einleiten, dann ist die Gefahr für den Ehebruch so groß, dass dann öffnet sich dazu die Tür. Das wollte Jesus sagen. Und als die Menschen ihn fragten, warum wurde das dann bei Mose erlaubt, wenn das gar nicht Gottes Wille war, dann erklärt Jesus das damit, dass das Herz der Menschen so hart ist. Und sagt damit gleichzeitig, jetzt aber bekommt ihr ein neues Herz. So musst ihr das gar nicht mehr machen. Ein neues Herz mit der Liebe Gottes, ausgegossen durch den Heiligen Geist. Vielleicht sind diese Gedanken hier mit alle drin, in dem einen Satz, ihr selber seid von Gott gelehrt, einander zu lieben. Das gehörte einfach so eng zum Wesen des Evangeliums, und das, glaube ich, können wir auch bestätigen. Das ist eins, was mal so, wo ich als junger Christ sehr gestaunt habe darüber, dass das so ist, dass man Menschen treffen kann, der ganz entferntesten Kultur, Alter, Umständen, die man nie gekannt hat, und bei einem Bekenntnis, dass Jesus der Herr ist, kann man sich herzlich umarmen, mit vollem Vertrauen. Sind mal übernachtet bei einer Familie, die wir an dem Abend kennengelernt haben und die gesagt haben, hier ist alles, hier könnt ihr schlafen, unser Sohn ist im Militärdienst hier. Wir müssen früh raus, wir sind morgens um 5 aus dem Haus, den Schlüssel legt ihr dahin, und wir haben die Menschen noch nie mehr gesehen. Aber das ist Vertrauen, das ist eine Liebe, das ist etwas Göttliches. Und Geschwister, umso mehr ist es teuflisch, wenn das uns verloren geht. Wenn das nicht mehr da ist, dann ist es nicht, da kann man nicht gleichgültig drüber sein. Aber vielleicht meint Paulus damit, das ist so selbstverständlich, dass ich das gar nicht nochmal aufgreifen will. Denn diese Gebote sind einfach zu stark damit verankert, in dem ganzen Heilsgedanken Gottes, dass die Bruderliebe auch immer damit schwingt. Wer liebt, ist von Gott geboren. So lesen wir das im Evangelium. Denn wir sind vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Das ist ein Wort von einer Bekehrung. Die Begründung, denn wir lieben die Brüder. Es ist nicht zu trennen vom Heil, von der Rettung, von dem Evangelium Gottes. Deswegen, von Gott gelehrt, ist die wahrscheinlich, soll hier nicht verstanden werden als Gegensatz von dem, wenn wir eine Auslegungspredigt hören oder wenn wir eine andere Art Belehrung annehmen. Göttliches oder Gottes Wort, glaube ich, kann nur immer Gott lehren. Denn so steht es geschrieben, kein Wort der Weissagung können Menschen auslegen. Das ist immer Gott, der das tut. Aber hier hat er vielleicht genau das gemeint. Die Bruderliebe ist so eng am Evangelium gebunden, dass sogar mit dem ersten Glaubensschritt, mit dem ersten Bußgebet, die Bruderliebe im Herzen verankert ist. So wie Paulus sagt, es gibt noch viele göttliche Wahrheiten, die nicht so eng verankert sind in den ersten Glaubensschritten, die ich lernen muss. So sagt er, ich würde es nie wissen, dass Neid eine Sünde ist. Aber ich habe es jetzt im Gesetz gelesen und jetzt weiß ich es. So, es gibt viele göttliche Wahrheiten, die nicht so wie mit der Milch des Evangeliums schon in uns kommen, aber es gibt auch Wahrheiten, die sind so. Und die Bruderliebe ist eine davon. Auch die Grenze, glaube ich, wird hier angesprochen. Und er sagt, und das ist, denke ich, für uns ganz wichtig, dass wir das nicht nur auf die Ortsgemeinde beziehen. Und hier ist es wichtig, einfach sich zu prüfen, dass wir das Herz hier weitermachen. Denn in der Ortsgemeinde ist es genauso wichtig. Das wollen wir hier nicht schwächen, Bruderliebe. Aber er erwähnt das hier auch, dass sie das in ganz Mazedonien tun. Also den größeren Lebensraum, den sie betreten, Begegnung haben oder auch irgendwelche Berührungen. Und das ist auch für uns eine wichtige Grenze. Bruderliebe, warum wird die unterschieden von der allgemeinen Liebe? So wie Petrus hat ja das in seinem Brief sehr zusammengebracht und von einer Liebe zu der anderen eine Überleitung gemacht. In der Bruderliebe die Liebe zu allen oder die allgemeine Liebe. Es ist ein Wesensmerkmal, wie unser Herr Jesus mal gesagt hat. Denn daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und deswegen ist das etwas, was so eng mit dem Evangelium verbunden ist, dass es mit dem ersten Schluck des Heils auch das Herz eines Menschen berührt. Und deswegen nochmal, Geschwister, wenn das fehlt, wenn wir da Mangel haben, dann ist Ruhe das Falsche, was wir dann erleben, dann sollen wir unruhig sein. Bruderliebe umfasst mehr als nur die Ortsgemeinde. Die Zunahme an einem Gott wohlgefälligen Lebenshaltung, das ist der weitere Gedanke in diesem Abschnitt. Die Wichtigkeit betont Paulus damit, dass es eine Ehrensache ist. Der sagt, darin setzt eure Ehre daran, dass ihr als ehrbare Menschen erkannt werdet. Damit verleiht er diesem Ausdruck Nachdruck oder die Wichtigkeit. Sie sollen in ihrem Leben alle Bereiche, das soll ausgeweitet werden, auch der Lebensbereich der Einstellung zur Arbeit, zum Beruf, wie die Welt, und hier auf einmal kommt das zu einer Frage, als ob die Gemeinde sich hier von der Welt unterscheidet. Und nicht zum Guten der Gemeinde. Das ist hier der besorgende Gedanke, Geschwister. Deswegen denke ich, und weil es nochmal wiederholt wird im 2. Thessalonicher Brief, hat das vielleicht etwas mit einer falschen Geistlichkeit zu tun. Dass Menschen in der Meinung gekommen sind, das braucht nicht mehr. das ist etwas Irdisches, das ist etwas nicht Göttliches. Das ist, die Gefahr ist ja auch da, die Spannung ist ja auch da, dass man irdisch gesinnt wird, dass man nur auf das Irdische denkt. Aber wenn man das hier verkehrt aufnimmt, dann kann es hier eine falsche Einstellung geben. Und Paulus erwähnt hier einige Bereiche. Er sagt, sie sollen ein stilles Leben führen, daran sollen sie zunehmen und ihre Ehre daran setzen, ein stilles Leben zu führen, dass unsere tun, wie er sagt, tut das eure. Man kann vielleicht sagen, schaut nicht immer auf andere, sondern tu das, was dich betrifft und arbeitet mit den Händen, der Arbeit nachgehen. Die Begründung, die Paulus hier einführt, er sagt, wir haben euch das schon einmal gesagt. Die Unterweisung und unsere ersten Belehrung haben wir über diese Themen gesprochen. Und da haben wir das genauso gesagt. Deswegen merken wir, irgendwo gab es da eine besondere Situation in der Gemeinde zu diesem Thema. Die zweite Begründung, sagt er, ist die Wahrnehmung von der Welt. Damit ihr gegen die, die da draußen sind, damit ihr ehrbar wandelt vor denen, die draußen sind. So wird die Welt das wahrnehmen. Das sind Menschen, die, das gehört auch zur Geistlichkeit, so wie er das hier ausdrückt. Nicht abhängig sein, dass ihr nichts bedürft oder nicht abhängig sein dass es nicht heißt, diese Menschen, die tragen nichts bei zum Leben, aber leben davon, dass wir sie versorgen. Die Schlussfolgerungen, warum zu so einer Entwicklung kommen kann, das kann sein, dass man das irdische Leben einfach als wertlos, nicht von Gott gegeben, dass diese Zeit des Lebens als nicht wichtig gesehen wird, als etwas, was sogar vielleicht dem geistlichen Leben stört. Aber er sagt, so ist das nicht, sondern Arbeiten ist geistlich. Man soll das von Gott aus sehen, für Gott tun und so wie es eine andere Belehrung im Epheserbrief heißt, tut das, damit ihr auch geben könnt, damit ihr die Hände offen habt. Und sicher, die Arbeitsformen, Geschwister, die haben, Johanna hat das heute schon erwähnt, sich sehr geändert. Die sind ja sehr unterschiedlich. Die sind ja nicht unbedingt damals so wie heute. Und es geht jetzt auch nicht um Leute, die krank sind oder um Leute, die arbeitslos geworden sind. Es geht um die Einstellung dazu, um die Möglichkeit. Und das biblische Wort, dass wir im 2. Thessalonicher Brief, da erwähnt Paulus das noch, was sie mündlich vorher mit ihnen mal durchgesprochen haben und sagt, wir haben ja damals schon zu euch gesagt, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Das war damals die Begründung. Deswegen ist das nicht so, wie das dann später Menschen umdrehen und sagt, wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Das war so ein Sprichwort oder auch eine Losung in Russland. Es geht aber nicht darum, wer nicht arbeitet, sondern wer nicht arbeiten will. Und deswegen ist das ein wichtiger Gedanke, der uns einfach darauf auch unsere Sinne schärft, dass wir hier das Evangelium, das Leben mit und aus Gott, das soll alle Bereiche unseres Lebens füllen. Und er sagt hier, wie ihr nach außen wirkt als gläubige Menschen, das ist nicht unwichtig. damit ihr ehrbar wandelt vor denen, die draußen sind und niemanden bedürft. Wir haben hier noch einen Gedanken zum Gebet gemeinsam, wo wir das nochmal zusammenfassen und damit auch abschließen werden. Wir wollen für das geistliche Leben beten, Geschwister, dass die Liebe gottgemäß wächst in uns. Dass im Verhalten wir so leben können, den Gedanken, wie wir in diesem Abschnitt gelesen haben, dass sie Gott wohlgefällig seid, Gott angenehm sein. Und in unserem Erscheinungsbild für die Welt, dass wir ehrenhafte Menschen sind. Wir werden beten und damit abschließen. Ich bitte, dass wir aufstehen. Wir danken dir, unser Vater im Himmel. In Jesus Christus hast du diese Welt so geliebt, dass jeder, der an dich glaubt, an den gesandten Sohn Gottes, der gestorben ist für unsere Sünden, der auferweckt ist und das im Glauben und Vertrauen kindlich annimmt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Du rüstest uns aus, unser Herr, für ein Zeugnis, dass du sagst, ihr seid an meine Stadt hier in dieser Welt. Das macht uns große Verantwortung, aber startet uns auch aus mit viel Hoffnung und großer Ehre, Jesus, dass wir dich als Herrn haben, von dem wir leidenschaftlich nachahmen wollen, begeistert sind, der unser Herz berührt, der uns göttliche Gnadengaben ins Herz schenkt, die wir nicht verschütten wollen, nicht vergraben wollen. Wir wollen offen vor deinem Angesicht wandeln und uns verwandeln lassen, Jesus. Auch in dieser Verantwortung für die Menschen, die das nicht vom Evangelium verstehen, das Leben, sondern noch von der Welt, von der Natur. Wir wollen auch da ehrbare Menschen sein. Amen.